liebe Leute, erstmal sorry, wir sind ein bisschen verspätet. Das geht zu 50% auf mich und zu 90% auf die Deutsche Bahn. Vielen Dank. Nein, ihr könnt eigentlich nichts dafür. Es war offensichtlich eine Brücke, die gestern kaputt war. Deswegen bin ich aus Köln einfach nicht zurückgekommen und musste Jan leider hängen lassen und bin ihm sehr dankbar, dass er gesagt hat, ist gar kein Thema. Da kann ich noch den kompletten Kicker, den ich vor mir liegen habe, durchblättern und heute erst Podcast machen. Ich grüße dich, mein Lieber.
Schmizo, auf dich warte ich doch immer gerne. Ganz gleich, wie lange es dauert. Und völlig richtig, ich habe den Kicker von oben bis unten durchgelesen, gewälzt und alles. Haptisch noch, in Papierform wird er mir nach Hause geliefert. Bei dir ist es nicht der Fall, habe ich eben gerade rausgehört.
Ich bin ein reiner E-Paper-Mensch in allem, was ich habe, weil ich kriege nur schlechtes Gewissen, wenn ich sehe, was ich da für Berge auftürme. Weißt du, das passiert ja einfach in der App nicht. Da weißt du nie so recht, was habe ich denn noch alles nicht gelesen, was manchmal auch schlecht ist und mich zur Faulheit verleitet, aber irgendwie und gefühlt auch meinen grünen Daumen, sage ich mal, beruhigt, wenn da nicht wegen mir so viel Papier durch die Welt flattern muss. Wobei man das mal checken müsste, ob dann vielleicht das iPad so viel Strom braucht. Aber ist ja auch egal. Wir müssen noch, Jan, und da, ich habe extra nicht groß drüber nachgedacht, weil wir das ja immer erst eher so spontan gemacht haben, die Nummer 11. Gibt es so einen richtig glanzvollen Elfer? Ist ja eigentlich die Nummer, die eine Mannschaft komplettiert. Aber irgendwie, ich habe da jetzt nicht im Kopf, boah, Wahnsinn, der immer mit der Elf auf dem Rücken. Es gab sicher viele gute Elfer, aber diese Nummer löst in mir irgendwie gar nichts aus.
Ich meine, wenn ich dir richtig zugehört habe, und das tue ich ja eigentlich meistens, du hast gesagt, Stefan Effenberg hatte die Elf auf dem Rücken.
So ist es.
FC Bayern, aber das ist ja auch qua Position. Genau, aber das ist ja, ein Elfer ist ja eigentlich jemand, der links außen spielt, also zumindest auf dem offensiven Flügel. Und du, da ich die ein oder andere Nachricht nach unserer letzten Folge gekriegt habe mit dem Hinweis, warum wir beide denn vor allen Dingen über ausländische Superzehner gesprochen haben und nicht auch über Bundesligaspieler wie beispielsweise Diego, Johan Miku, Yildiray Başturk, Marcelinho. Es waren noch ein paar andere dabei und das ist ein Fall gewesen, wo ich dann natürlich auch mal geantwortet habe und gesagt habe, ja stimmt, klar hätte es da auch welche gegeben, aber die haben bei mir so Sachen hinterlassen, die mir ewig in Erinnerung bleiben werden. So ein Tor von Diego aus 60 Metern im Weserstadion gegen Alemannia Aachen. Marcelinho-Momente auch aus der Distanz. Aber das war jetzt nie jemand, den ich einfach über Jahre hinweg verfolgt habe. Und das war bei den anderen dann etwas anders. Ich habe auch tatsächlich gestern überlegt.
Marcelinho fand ich schon geil.
Der war schon geil.
Diego war ein bisschen kurz da. Der war ja
in
so,
Bremen.
Ja, mal und ja, aber das war, aber gefühlt war Diego 2-3 Jahre in Bremen. Dann ist er doch schon wieder weitergezogen, oder?
Vielleicht ist er dann zu Atletico gezogen oder wo ging es da?
Der hat doch mal, der hat doch irgendwie mit den Bayern verhandelt, hat sich dann aber doch für Juve entschieden. Und genau, dann kam er noch mal nach Wolfsburg, aber da hatte er nie mehr den Glanz wie, also Bremen war der echt, das war ja mit der beste Spiele der Liga. Ja,
ganz genau.
Und Jan, es waren 3 Jahre, 2006 bis 2009.
Aber siehst du, was der an Zahlen aufgelegt hat? Also der hat jede Saison, ich sag, 20 Torbeteiligungen gehabt. Also lass es
ja,
100 Bundesligaspiele sein, 60 Torbeteiligungen.
Weil da sind die ja auch noch, da war Bremen ja noch so eine richtige Offensivmacht. Boah, erstes Jahr 33 Spiele, 13 Tore, 14 Assists. Zweites Jahr 13 plus 11, drittes Jahr in 21 Spielen 19 Scorer, 12 plus 7. Ja, der Typ war
geiler Zehner. Fantastischer Erzähler.
Genau.
Und jetzt,
aber sag mal, wir reden über Elfer. Jan.
Ja,
geht um die Elf. Es ist Folge 11.
Nee, aber deswegen habe ich ja, und ich habe ein bisschen gebraucht, ich gebe es zu, aber diese Brücke zu schlagen, über deutsche Elfer nachgedacht. Aber ich weiß nicht, ob Ryan Giggs irgendwann mal deutsche Vorfahren gehabt hat, aber ich bin die Nummer 11 für mich im Weltfußball ist Ryan Giggs in seiner 100-jährigen Prime bei Manchester United. Denn es gab keinen besseren Spieler auf dem linken offensiven Flügel als Ryan Giggs.
Alter, der war unfassbar. Hält doch, glaube ich, immer noch den Rekord. Oder ich komme da immer mit Paul Scholes durcheinander. Ich meine aber, es wäre Giggsy, der den Rekord für die meisten Premier League Assists immer noch hält. Das ist crazy. Die zwei waren, Alter, das waren
auch ganz
United.
Aber der hat eben auch 900 Spiele gemacht. Schmizo oder irgendwas, oder? Also der,
ja, das es ist, waren das sehr ist, viele.
Es war absurd viel.
Ja. Ja, der war echt eine Bank. Der ist einfach durchgegangen. Ja, es sind 162 Assists, die Ryan Giggs gegeben hat.
Nicht so Premier League. Verkehrt.
Und ich glaube, also wenn es einen gibt, dann ist das Kevin De Bruyne, der da noch vorbeigehen kann. Wenn er noch ein bisschen macht, ich schätze, der ist so 20 oder was weg. Sehr gut. Aber siehst du, ich hätte nicht mal gewusst, dass der die Elf hatte.
Doch.
Irgendwie, das ist so eine Nummer, die nimmt man schon direkt wahr. Aber irgendwie, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich bin bei der Elf dann sehr schnell bei Marco Reus. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Stoß, aber der hat ja, glaube ich, immer die Elf getragen bei Dortmund. Oder hat er auch mal eine andere
sehr
getragen?
Sehr gut, aber.
Also das ist so eine
Super Elf,
Super Elfer, genau, der beste Elfer der Bundesliga-Geschichte. Wollen wir ihn direkt dazu? Oh Gott, nee, jetzt setzen wir uns wieder in die Nesseln, dann gibt es wieder Nachrichten. Oh, habt ihr mal an den und den und den gedacht? Ja. Aber ich meine, er hätte doch auch nie die 10 getragen. Der hat doch mal Götze getragen. Und ich meine, Sancho hätte die mal
völlig
gehabt.
Richtig.
Ich glaube, der Elfer war Marco Reus.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann
stimmt, komm, ey, dann haben wir immerhin eine Bundesliga-Legende, die jetzt in Amerika kickt und dazu Ryan Giggs, mit dem können wir international, glaube ich, gut leben.
Aber wirklich eigentlich. Sind wir doch gar nicht so schlecht unterwegs. Also wirklich, damit bin ich höchst zufrieden als Einstieg in diese Sendung. Jan, lass uns vielleicht erst, lass uns direkt in die großen Themen reingehen. Und du als Spanien-Experte, bevor ich meinen Rant loslasse, weil was anderes wird es nicht werden. Nein, ich muss die Frage ja noch neutral stellen. Wie empfindest du das, dass Real Madrid beschließt, wenn unser Mann es nicht wird und unser zweiter Mann auch nicht, dann hat uns der Ballon d'Or auch nicht mehr interessiert?
Ja, er existiert auch nicht mehr, so wie man vernehmen konnte für Real Madrid. Es gibt die Veranstaltung nicht, es wird sie, glaube ich, auch in den nächsten Jahren nicht geben. Ganz gleich, wie viele Trophäen dann eben an die Königlichen gehen. Ja, es ist tatsächlich an Merkwürdigkeit reinrauschend in die Peinlichkeit nicht zu überbieten, dass man, als man dann Luft davon bekommt, Wind davon bekommt, dass es nicht Vini Junior wird, sondern Rodri, die Absage gibt für die gesamte Delegation.
Alter,
ja, ich hab ein bisschen reingelesen, auch in die spanischen Zeitungen danach, Schmizo, und natürlich das gelesen, was bei uns geschrieben wurde. Es hörte sich hier und da so an, als wenn Jude Bellingham und ein paar andere doch ganz gerne hingeflogen wären, aber aus Solidarität sozusagen dann zu Vinicius Junior dann natürlich auch gesagt haben, dann komm, dann lassen wir es ganz. Aber
Jan, wer ist denn das? Ist das
Das ist, glaube ich, Florentino
der
Perez.
Es ist Florentino Perez. Der dann sagt,
ja. Man kriegt ihn ja gar nicht so häufig mit, was ja hier und da ganz angenehm ist. Und auch in den letzten Jahren, ich habe es häufiger auch gesagt, in Kommentaren dazu geführt hat, dass der größte Club der Welt auch einer der ruhigsten Clubs der Welt ist. Weil du hast ihn nicht häufig wahrgenommen. Und ich finde, umso mehr schlägt dann so eine Aktion dann auch ein und versetzt dich in Erstaunen, denn es ist eigentlich auch das Gebot, meine ich, von Real Madrid, dass du im Falle des Sieges dich anständig verhältst und nicht überdrehst, was den Triumph angeht, aber im Falle der Niederlage auch dem Gewinner die Hand reißt. Das gehört sozusagen zum königlichen Ton. Und umso heftiger ist natürlich, dass man dann von oben herab sagt, nein, passt auf, wir fliegen alle gar nicht hin. Und es ist ja auch schade gewesen aus Sicht des einen oder anderen. Klar haben die es schon ein paar Mal mitgemacht, aber die dann doch auch prämiert wurden und ausgezeichnet wurden. Aber so wurde das dann eine Real Madrid-freie Angelegenheit mit vielen gut gelaunten Barcelona-Leuten, die sich auch gefreut haben über das Dasein. Es gab irgendwie, wer war das, Keira Knightley?
Und für Rodri ja vielleicht auch, oder?
Ja, und für Rodri auch.
Spanier ist, ne?
Ist ja irgendwie auch eine geile. Und das ist ja eben diese ganz lustige, richtig Schmiese, diese ganz lustige, gemischte Gefühle-Geschichte gewesen, auch auf Sicht der Blätter, die in Spanien so sehr zu Real Madrid halten. Die AS und die Marca sind da als erstes zu nennen. Und die haben sich natürlich auch doch ein Stück weit gefreut, dass ihr Europameister, der einfach ein fantastisches Jahr gespielt hat mit diesem krönenden Abschluss im Sommer beim kontinentalen Turnier der ganzen Nationalmannschaften, dass der es dann geworden ist. Und das ja auch aus ganz, ganz vielen guten Gründen. Insofern waren die, glaube ich, ein Stück weit hin und her gerissen. Aber es gab immerhin mit Dani Carvajal jemanden, der, glaube ich, auch relativ schnell öffentlich gratuliert hat. Es gab auch welche, die sich vielleicht so ein bisschen drüber hinweggesetzt haben, dass man das Ganze jetzt ignorieren sollte bei Real Madrid. Insofern gab es da auch noch ein paar ganz gute Gesten, aber unterm Strich verliert Real Madrid mit dieser Aktion, Schmizo, aus meiner Sicht enorm viel. Wie siehst du es?
Ich finde es auch genau wie du sagst. Ein Club, zu dem man eigentlich seit Jahren nur aufschauen kann. Sie haben sich ja, muss man schon sagen, so vor 25 Jahren auch mal ein bisschen, ich sag's jetzt mal so hart, wie es ist, lächerlich gemacht mit den Galacticos, die aber nie richtig zusammen Fußball gespielt haben, sondern wirklich nur eine Ansammlung von Galaktischen waren mit Ronaldo und Beckham und Roberto Carlos und alles eingekauft und Luis Figo und Zidane und so. Aber richtig funktioniert hat das ja nicht. Und inzwischen sind die ja mit am cleversten darin, eine Mannschaft zusammenzubauen, die nicht nur alle zwei Jahre Champions League konkurrenzfähig ist, sondern sie einfach wirklich im Schnitt alle zwei Jahre gewinnt. Was unfassbar ist, was eigentlich allen Metriken des europäischen Top-Fußballs widerspricht so ein bisschen. Und sie sagen ja sogar selber, ich muss noch die komplette Folge hören, ich hab bisher nur reingehört, aber selbst Jürgen Klopp hat neulich bei den Großbrüdern gesagt, also ehrlich gesagt, so richtig einen Matchplan in taktischer Sicht von Ancelotti habe ich nicht erkannt, wenn wir gegen euch gespielt haben. Das ist doch eigentlich Wahnsinn, oder, dass der das sagt. Und wenn der keinen erkennt, dann werden wir alle keinen erkennen. Dann ist es offensichtlich viel Gezocke auf individuelle Klasse. Ich finde es absolut erbärmlich, dass man so einen, ja, dass man eben diese Größe nicht hat, ein Verein, der glaube ich, also wenn, das ist ja paranoid, wenn die darunter leiden, nicht wertgeschätzt oder nicht gesehen zu werden, das ist der gesehenste Verein der Welt. Welcher soll das denn sonst sein? Ich war früher eher ein Barca-Fan, das ist auch über Toni Kroos immer mehr rübergekippt und über das Ganze, du weißt, was Barca alles gemacht hat in den letzten Jahren, das war jetzt mal wieder so ein Stopppfeiler, wo ich sage, boah, da werden sie viel machen müssen, um sich in meinem Kopf wieder zu erholen. Völlig unnötig, weil über wen reden wir sonst? Liverpool hat nicht die Titelsammlung, um gerade der größte Verein der Welt zu sein in Konkurrenz. Barca, da kann man immer streiten, aber da ist so viel in Schieflage und da fehlen dann auch ein paar Champions-League-Titel, um das gegen Real durchzufechten. Man City ist noch lang nicht bei der Historie, Man United liegt gerade in Trümmern. Euch nimmt doch keiner, wo kommt denn das her? Alle wollen dahin, wo ihr seid.
Ja.
Und was ist dann los wegen so einer kleinen Wahl? Und übrigens mal, du siehst den viel mehr, aber was bitte, ich habe auch einen Ausschnitt vom Gamer Brother, heißt er, gesehen, den ich sonst sehr witzig finde und schätze. Der ist völlig ausgerastet, weil er gesagt hat, sag mir mal ein Spiel, wo Rodri richtig rasiert hat.
Oh Gott, nee, das ist Quatsch.
Alter, der hat in fucking jedem Spiel rasiert. Aber ist Rasieren dann drei Tore schießen? Ja gut, dann muss er halt sagen, Leute, kriege ich auch hin, stellt mich mal bitte nach vorne und den Haaland nach hinten, dann soll der mal meinen Job machen, dann sehen vielleicht alle mal, was ich da so... Es ist für mich absurd. City hat jetzt übrigens sein erstes Spiel verloren seit einem Jahr. City hat seit Rodri da ist alle Spiele nur mit Hängen und Würgen in der Liga gewonnen. Sorry, wenn es noch irgendeinen Beweis braucht, der ist jetzt schon erbracht, dass der Typ der absolute Stern ist. Und habe ich da irgendwas nicht gesehen? Natürlich hat Vini Junior ein geiles Jahr gespielt.
Ja.
Aber der hat ja nicht ein Ronaldo-Prime-Jahr gespielt, wo der mehr Tore als Spieler hatte in jedem Wettbewerb. Ich verstehe die Aufregung. Null, wie man das für eine Frechheit halten kann, ihn nicht zu prämieren.
Ich finde auch die Verschwörungstheorie, die dahinter gewittert wird bei Real Madrid, wirklich merkwürdig, weil sie ja auch so getan hätten, als wenn irgendjemand oder die Institution UEFA, die da so ein Stück weit mit drin hängt in dieser Wahl, ja, genau, die von France Football veranstaltet wird, da mitgeredet hätte und so getan, sie haben so getan, als wenn die gesagt hätten, die dürfen nicht oder so. Aber das sind ja 100 Journalisten gewesen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, die da letztendlich gewählt haben. In Spanien war derjenige, der da öffentlich gemacht wurde oder einer von den glaube ich sogar heilfroh, weil es irgendwie ein bisschen Druck gab, dass er Vini Junior tatsächlich auf die Eins gepackt hat. Aber es gibt für beide Argumente. Und Vinicius Junior spielt seit einigen Jahren herausragenden Fußball. Der hat in zwei Champions League Finals Tore gemacht, hintereinander. Na, nicht hintereinander. 22, 24. Und das andere Ding hat aber eben auch beispielsweise Rodri entschieden. Also der hat ja auch, wie du sagst, in wichtigen Spielen, auch wenn das jetzt nicht mit reinzählte, aber auch Tore gemacht. Also das ist einfach so, dass der Typ nicht nur alles verbindet bei Manchester City, was wichtig ist, sondern auch in wichtigen Momenten da war, wenn es darum ging, auch Tore zu erzielen. Ich erinnere mich gegen die Bayern. Weg
zum Champions League Titel hat er, glaube ich, sogar im Halbfinale oder so das entscheidende Tor gemacht.
Ja, er macht ja auch das Finaltor. Er macht ja das Finaltor gegen
Inter. Ach, ja, er macht sogar das Tor. Ja, natürlich. Er macht
klar, das ist natürlich nicht in, das geht ja nicht rein sozusagen in dieses Jahr, aber trotzdem ist es genau wie du es beschreibst. Noch im
Hinterkopf.
Genau, das gehört ja auch zum Rasieren dazu. Also das ist ja, das macht er seit Jahr und Tag und die Entwicklung ist einfach beachtlich. Letztendlich, ja, ist es, finde ich auch ein Stück weit schade, wie klein sich Real Madrid durch so eine Aktion macht, denn warum ist diesem Verein, der wie du sagst, zu Recht so groß ist, und ich muss ehrlich sagen, diese Zidane-Jahre haben mich schwer beeindruckt in so einer gewissen Demut, die da auch wieder von der Seitenlinie ausging, das ist unter Ancelotti ja gar nicht so anders, und so eine Größe auch, also im Gewinnen auch so eine Größe, die sie so ausgestrahlt hat, und es gibt sau viele sympathische Charaktere in dieser Fußballmannschaft, also diese Fede Valverdes, Tchouaménis, Kammerwingers und. Das sind so viele coole Typen. Aber mit Bellingham und auch mit Vini Junior hast du jetzt natürlich mehr und mehr diese Menschen drin, die sich gefühlt auch über persönliche Auszeichnungen definieren. Und die dann sofort irgendwie sich wirklich persönlich angegriffen fühlen, wenn sie es denn nicht werden. Und das ist ein Stück weit schade, weil ich glaube, auch Real Madrid muss sich jetzt nicht als das Team hinstellen, das zu wenig beachtet wird. Karim Benzema ist, meine ich, Weltfußballer geworden. Luka Modric hat doch die Auszeichnung, wenn das denn die gleiche war.
Das oder war ja der einzige, doch, aber ich glaube, das war da gab es ja auch mal zwei parallel, du hast recht, aber ich meine, der war ja der einzige überhaupt in dieser Messi-Ronaldo-Ära, der das 2018 unterbrochen hat, als sonst immer nur die beiden gewonnen haben.
Ja, großartig, dass das jetzt andere werden, die eine Chance haben, und du hast den Namen kurz erwähnt, ich habe es ganz gehört und da geht die klare Hörempfehlung raus, Jürgen Klopp zu hören, bei den Großbrüdern in ihrem Podcast einfach mal luppen, lege ich jedem ans Herz. Das ist einfach so ein Vergnügen, diesem Mann zuzuhören bei all den Themen, die da gerade kreisen. Also hol das auf jeden Fall nach, Schmiese, wenn du es noch nicht ganz gehört hast, denn es ist einfach, es ist einfach super. Es ist wirklich einfach super.
Krasser, allein krasser Rhetoriker, ne? Ja, aber da muss ich
so coole
da muss ich
Gedanken, noch ran. Das ist es.
Ja, das sowieso auch, genau. Aber der bringt sie halt auch so gut rüber, dass man dem gut folgen kann, sozusagen.
Ganz kurz, also Rodri auch wirklich verdient, ne?
Ja,
als Gewinner, auch für dich.
Deswegen verstehe ich die ganze Aufregung nicht. Ich bin doch ich sage immer, der ist der beste Sechser der Welt. Ja. Er spielt über die letzten 2-3 Jahre, finde ich, kann man immer streiten mit Real und Man City, aber er spielt wahrscheinlich im besten Team der Welt, wenn ich es auf Strecke sehe. Also wenn ich sehe, wer sammelt wie viele Punkte pro Spiel ein, so sage ich es mal. Ne? Mit zwei Champions-League-Titeln hast du natürlich wenig Argumente, aber jeder weiß auch, wie Real City dann immer da rausgeworfen hat. Ne? Da hat man sich ja auch gefragt, mit welcher schwarzmagischen Verbindung geht das überhaupt? Und ja, ich verstehe es überhaupt nicht, was es da zu kritteln gibt. Und dann gibt es ja auch noch diesen einen Punkt, Rodri, der einzige Weltklasse-Spieler, der sich Trikot in die Hose steckt, das lieben ja manche als Sinnbild, was für ein Typ er ist. Ne? Auch, dass er sagt, ey, vielleicht müssen wir echt mal streiken, um diesen ganzen Wahnsinn zu unterbrechen. Und bittererweise, als hätte er es gewusst, 2 Wochen später reißt er sich das Kreuzband. Sicher aus Überlastung, ist einfach so, weil der Typ musste alles durchackern. Noch mehr als Erling Haaland, für den gibt es halt keinen Ersatz, nicht mal in Peps System. Komplett verdient und ist ja auch so ein bisschen mitgeschwungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das vorher als Kriterium feststand oder ob sie so ein bisschen das jetzt reingemogelt haben, um es auch nochmal zu erklären. Also Vini Junior ist halt ein sehr streitbarer Charakter, ne? Also wenn es auch um Fair Play, es gibt diese berühmten Bilder mit Kimmich, wo er zweimal den Ball nicht nimmt und so. Das hat er sich halt selber, was übrigens immer noch nicht rechtfertigt, den Mann rassistisch zu beleiden. Das ist, glaube ich, nochmal sehr wichtig zu sagen, weil das ist Wahnsinn, was mit dem Typen da gemacht wird. Aber trotzdem, man muss ihn ja auch nicht glorifizieren, wo er es nicht verdient hat. Und als toller Sportsmann ist er halt noch nicht aufgefallen im Gegensatz zu Rodri.
Ja. Über den es 100 Geschichten gibt, auch von früher zu Villarreal-Zeiten, nachdem ihn Atletico ausgebotet hat, weil er irgendwie ihnen nicht weit genug war und wie er dann noch im Studentenwohnheim mitgewohnt hat, seine alte Möhre gefahren ist und da trotzdem schon Bundesliga, La Liga gespielt hat. Also ein guter Typ, wobei genau. Vinny macht, glaube ich, auch in der Heimat viel sehr, sehr Gutes und setzt sein Geld auch für viele Leute ein. denen es nicht so gut geht. Aber du hast recht, auf dem Platz. Und das ist möglicherweise, Schmeso, und ich habe es in dem einen oder anderen Kommentar gelesen, auch ein Grund gewesen für die Journalisten, dann in der Reihenfolge Rodri vor Vini zu setzen, ist, wie verhältst du dich? Und klar, also ich weiß nicht, ob wir beide werden es jetzt heute nicht mehr tun, über diese Vorbildfunktion, die du auf dem Platz und an der Seitenlinie hast, zu sprechen. Das kann man sich irgendwie auch sparen, hat jeder seine Meinung. Aber letztendlich, klar, ist Rodri jemand, auf den sich dann auch jeder einigen kann. Und sportlich bin ich bei dir über jeden Zweifel erhaben.
Ja, ja. Nicht über jeden Zweifel erhaben. José Mourinho. Und er hat wieder richtig einen rausgekeult.
Was ist passiert? Ich habe sie mitgekriegt.
Ja, es ist, also wer sich es nochmal anhören will, ich weiß nicht, wie krass es schon rumging jetzt, ehrlich gesagt. Er hat auf einer PK, ja, kurz gesagt, er ist ja gerade Trainer in der Türkei und er hat quasi den ganzen türkischen Fußball beerdigt, indem er gesagt hat, ja, nee, das ist hier alles zu grau, zu dunkel, das will doch keiner gucken. Die Leute haben die Premier League, haben die deutsche Liga, hat er unter anderem auch genannt, die Bundesliga, haben die portugiesische Liga, also das guckt doch hier keiner. Ich habe keinen portugiesischen Fußball geguckt, bis ich hierher kam und angefragt wurde, ob ich hier Trainer werden möchte. Es ist so unnötig wie ein Kropf und wirklich die, da kann man jetzt halten von, was man will, aber ich glaube, in der Türkei ist Stolz, dass das tragen die nochmal auf ihren Fußball doch noch anders durch die Welt, als wir das zum Beispiel tun. Gerade bei denen, also so, ich finde das, es würde sich in keinem anderen Land gehören, aber wie sehr kann man denn die Kultur eines Landes missverstehen? Ey, das sind doch alles, und das meine ich natürlich positiv, komplett Gestörte, die da hinter den Toren abgehen. Wenn man guckt, wie laut das ist, wenn man guckt, was den Leuten Fena, Gala, Besiktas, sucht euch euren Verein aus, was das den Leuten bedeutet, ey. Und zwar durch die Sportarten hindurch. Ey, wenn Fenerbahce früher im Audidome vor 10 Jahren Bayern Basketball gespielt hat, das war die beste Stimmung des Jahres, muss man halt so sagen, weil dann kamen halt 1000 Fena-Fans in ihren leuchtend gelben Trikots und haben da abgerissen wie die Sau. Sie haben leider auch ein paar historische Sitze dabei kaputt gemacht. Das fand ich ein bisschen schade, aber stimmungsmäßig war es brutal. Und dann gerade in so einem Land sich da hinzustellen und zu sagen, das ist doch alles klar. Ja, Alter, dann, sorry, verpiss dich einfach. Dann unterschreib da nicht und wenn es dir nicht gefällt, dann hau nach 2 Monaten wieder ab. Die Kohle brauchst du eh nicht. Du hast von Chelsea mehr Abfindungen bekommen, als wahrscheinlich alle anderen Trainer in der Türkei zusammen verdienen. Wirklich, ich bin manchmal mit dem, ohne Scheiß, ey. Ich also manchmal für seine Art finde ich ihn ja auch höchst amüsant, aber so einen respektlosen Dreck, das kann ich dann einfach nicht akzeptieren. Das ist sowas von drüber. Und was bringt es? Man kann ja gerne mal irgendwo zündeln und ich habe ja nichts, wenn sich mal jemand in der Sache hart streitet, so wie Uli Hoeneß das immer gemacht hat. Immer gern genommen, finde ich geil, finde ich fehlt dem Fußball auch inzwischen. Aber das ist einfach nur pures Gehate. Und was soll das auslösen? Gar nichts. Das bringt nichts Positives hervor. Wer hat was davon? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er damit will. Die Türken fühlen sich jetzt sicher alle beleidigt, zu Recht. Da könnte ich durchdrehen. Ich verstehe nicht, was dieser Dreck soll, wirklich.
Ich werde es mir nochmal anhören. Unbedingt. Jetzt, wo ich merke, wie dich das auch in Rage bringt. Aber ich habe nur geguckt, Fenner ist Zweiter. Also das ist jetzt nicht zwingend irgendwie die Platzierung. Also sie sind jetzt nicht Neunter und erlenkt von sonst was ab, habe ich zumindest das Gefühl.
Nee, ich glaube, das sitzt irgendwas irgendwie tiefer, mit Schiedsrichtern oder okay. So, muss ihm wieder nicht gefallen haben. Weil anders ist das nicht zu erklären. Genau. Gut. Also das wäre ja auch, was wäre das für ein, ja, ich
aber dass er es ist, der es ist, wundert uns beide aber auch nicht. Denn, nein. Also ich meine, das kriegst du von ihm halt dann doch immer wieder in steter Regelmäßigkeit, ganz gleich mittlerweile, aus welcher Liga diese Signale gesendet werden. Aber ich glaube, auch zu Roma-Zeiten gab es wunderbare Anekdoten und in den Jahren davor sowieso, ja,
genau, ein Stück weit schade. Wunderbare Anekdoten, das will ich ihm gar nicht nehmen, aber man muss. Also, wie gesagt, du kannst gerne jeden angehen, der dir irgendwie auf die Nerven geht und so, aber so eine ganze Fußballkultur in Schutt und Asche zu reden.
Nee, kein guter Stil. Das
verstehe ich einfach nicht. Und ich würde verstehen, wenn er, weil ich glaube, da gibt es ja wirklich sehr viele Probleme im türkischen Fußball, so struktureller Natur. wahrscheinlich auch Schiedsrichter Natur, aber da bin ich jetzt auf dem Glatteis, weil so gut kenne ich mich da nicht mit aus, aber auch finanziell, da sind ja Vereine massiv in Schieflage gewesen. Sowas kann man ja alles, das kann man ja alles ansprechen. Aber deswegen zu sagen, der türkische Fußball ist nix, so sinngemäß hat das ja gesagt, das, da kann ich einfach nicht mitgehen, verstehe ich nicht.
Ja. Aber der deutsche Fußball ist was, Schmizo. Und du hast, ich habe dich gehört, am Samstag die Konferenz gemacht und
ja.
Den, ja, in national, würde ich sagen.
Großen FC Bayern.
Ja, den national leider wieder, also leider nur aus, also aus der neutralen Sicht gesprochen, aber ja, aus dieser Sicht gesprochen, dass man denkt, okay, egal welcher Gegner jetzt kommt, der nicht wirklich einen super Plan hat und auch die super Spieler gegen die Bayern, den wird es erwischen. Und so ist es Union Berlin gegangen, die ja, glaube ich, bis dahin auch noch ganz okay standen und immer noch Siebter sind, meine ich, vorher Vierter waren, als sie zu den Bayern gefahren sind. Aber du, die werden, das ist doch das Grundgefühl, 28 Spiele in dieser Saison mit 3 oder 4 Toren Unterschied gewinnen, oder? Die Herren von Kompany.
Ja. Du hast recht. Aus neutraler Sicht ist genau das wieder zu befürchten. Es ist toll anzuschauen. Das ist so eine gut geschmierte Maschine. Und wie gesagt, es fällt da einem. Ich habe ja immer noch so ein bisschen diesen Blick drauf, habe ich ja hier die letzten Wochen, glaube ich, schon gesagt. Das Problem der Bayern ist, sie entscheiden es gerade nicht selber, sondern es entscheidet die Qualität des Gegners, ob es wirklich gut geht. So übermächtig sind sie dann noch nicht. Aber sie sind halt, wenn die Qualität des Gegners nicht so hoch ist, also das hörst du auch in den Interviews, Trimmel, der Union-Kapitän, der danach sagt, ey, wir sind komplett zufrieden, so ungefähr. Das ist halt wieder genau der Rückfall in das, wo wir so vor 10 Jahren mit Pep Guardiola waren. Dass sie gesagt haben, ey, Leute, lasst mal bitte kratzen, beißen, kämpfen, dann verlieren wir nur 3-0 in München, dann ist doch alles okay. Oder wir sind eben der HSV und sagen, ach, das gucken wir uns mal an. Und dann hagelt es halt einfach 8-9. So. Und da sind wir gerade wieder auf dem Weg hin. Das muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn Leipzig punktemäßig ganz nah dran ist, die Bayern sind gerade spielerisch in ihrer eigenen Liga. Das war schon. Also wenn du mit dem Tabellenvierten wirklich keine Sekunde lang auch nur eine Mühe hast, und Union war Vierter vor dem Spieltag, mit so einem Gegner, der eigentlich, wo alle immer sagen, oh, ekelhaft zu bespielen, das war alles nicht zu sehen.
Gab es aus deiner Sicht, weil so ich habe dann natürlich immer nur bruchstückhaft die Bayern mitbekommen, wenn du dann eben gerade dabei warst, aber dein Spiel war ja relativ schnell entschieden, was hieß, dass du gar nicht mehr so häufig auftauchst, weil auf den anderen Plätzen war es, glaube ich, mit Ausnahme von Frankfurt deutlich spannender. Ja. Aber gab es einen Gewinner außer Harry Kane, der jetzt, meine ich, einen Rekord aufgestellt hat wegen 19 Torbeteiligungen in den ersten, was sind wir, 9 Spielen, 10 Spielen?
Also aber sonst er war es wieder eindeutig. Boah, gab es einen anderen Gewinner? Jetzt muss ich überlegen. Ich fand jetzt weder Palinha so auffällig. Also vielleicht kannst du halt Palinha auf die sozusagen auf die Brust schreiben, dass der sich schon auch mal höher aufs Feld nach vorne gewagt hat und sie trotzdem immer eine super Kontersicherung hatten. Also dass diese Doppel-6 Palinha Kimmich auch gegen einen komplizierten Gegner, wo man ja sagen würde, ey, die sind doch eh, wir haben 70% Ballbesitz. Das sind ja genau die Spiele, da würde ganz sicher Pavlovic spielen. Das wäre kein Palinha-Spiel aus meiner Sicht. Und trotzdem hat das astrein funktioniert. Das ist vielleicht noch so eine Erkenntnis fürs ganze Team, dass diesmal, ich muss überlegen, es gab, glaube ich, fast gar keinen, weißt du, diesen klassischen Moment, oh, jetzt müssen Upamecano und Kim mal in so ein Laufduell oder, oh, was war denn das für ein Ball, gab es alles nicht. Es gab kein Gewackel. Also wahrscheinlich ist der größte Sieger sogar hinter Kane ist Kompany, weil sich sein System mal wieder komplett bewährt hat, komplett dominant, völlig sorgenfrei. Es gab 1-2 Torchancen überhaupt nur für Union. Eine musste Neuer richtig gut parieren, okay. Aber wenn das alles ist, wenn das deine Sorgen sind, also da hatten sie schon ganz andere in der Saison, ne?
Ja, und nimm das 14-0 in Mainz. Und ich glaube, die haben da 4-0 zur Pause geführt, unter der Woche im Pokal dazu. Dann haben sie national nicht wirklich lange gebraucht, um diese ganzen internationalen Fragezeichen. Und das Spiel gegen Benfica wird jetzt interessant, morgen dann in der Champions League.
Da haben sie Druck, ne?
Da haben sie Druck, aber ich meine, sie haben sich jetzt wieder in Stimmung gebracht. Und
ja, voll.
Ich glaube auch, Kingsley Coman ist mir so ein bisschen hängen geblieben in deinen Takes hier und da. War der am Tor beteiligt? Hat er eins gemacht, ne?
Der hat das zweite gemacht.
Ja, das zweite
macht er auch sensationell. Das war richtig schwer. Relativ spitzer Winkel, relativ hohes Tempo.
Richtig.
Torwart kurze Ecke, Spieler grätscht noch rein und der legt den so herrlich oben ins lange Eck. Das war bockstark.
Okay, ist ja auch wichtig, wieder Flügel zu haben. Und das, finde ich, ist so die Erkenntnis gewesen aus den internationalen Spielen, vor allen Dingen aus dem Barca-Spiel, die richtig gut funktionieren. Wir haben beide schon über Serge Gnabry und seine Torvorlage da in Barcelona gesprochen, aber von Leroy Sané und von Coman und auch Michael Olise eben auf dem Niveau dann auch Leistung zu bekommen, wie du sie in der Woche eben in der Bundesliga hast oder im Pokal hast bei uns, das wäre dann international wichtig. Und da bin ich gespannt auf Benfica. Ja.
Ich bin übrigens auch saugespannt, wen er da aufstellt. Weil aus meiner Sicht, also Olise ist gerade der Stärkste, erstaunlicherweise, obwohl er am neuesten da ist. Der hat am meisten für sich selber kreiert. Dieser eine Coman macht natürlich das Tor und legt auch das andere vor. Trotzdem, ich finde, dem Spiel über Strecke mehr gegeben hat sogar Olise. Ich bin sehr gespannt, ob er da rangeht oder ob er sagt, nee, meine zwei Franzosen rennen weiter. Ob Sané, Gnabry eine Chance kriegt jetzt gegen Benfica, weil das ist schon, ja, Union war wichtig, aber seien wir ehrlich, wenn du mit 3 Punkten aus 3 Spielen gestartet bist, das Ding morgen Abend ist brutal. Also das darf nicht schief gehen. Bei den anderen kannst du immer noch sagen, ja, aber Leute, Aston Villa waren wir doch gut und die sind halt ganz schön stark, ehrlich gesagt. Und Barcelona, das war halt mal, hat uns Hansi Flick einmal mit den Graugänsen überflogen, da konnten wir nichts machen. So. Aber jetzt Benfica, da gibt es nicht so viel Ausreden, das sollte funktionieren.
Ja. Und auch wenn der dir so gefallen hat, Michael Olise, ich finde, international siehst du ihm noch an, dass er in der ersten Saison in der Königsklasse steckt und dass es doch eine andere Herausforderung ist, dann gegen Teams wie Barcelona, wie Aston Villa, wo er auch ein paar gute Abschlüsse hatte in Birmingham, ich erinnere mich dran, aber in dieser Regelmäßigkeit eben Gefahr zu erzeugen, der hat den Elfer rausgeholt, auch gegen Union. Genau. Wie eben in der
Bundesliga.
Aber er wirkt
manchmal noch ein bisschen roh.
Ich ja, aber das ist ja auch irgendwie okay, aber auch. Ne? Also das muss man ihm dann einfach zugestehen.
Okay,
finde ich auch.
Ja, sonst, ich meine, Frankfurt gegen Bochum war natürlich, also in groß muss man ja erstmal sagen, und ich glaube, da kommt ja auch so dein, wie du es eingeleitet hast, her. Es spielen natürlich alle für die Bayern und es war ja fast ein bisschen zu befürchten aus neutraler Sicht vor dem Spieltag, weil okay, dass Frankfurt jetzt da weiterballert, trotzdem, auf wen guckt man? Man guckt natürlich auf Leverkusen durch die letzte Saison, man guckt auf Stuttgart, ausgerechnet die beiden trennen sich in einer ganz langweiligen Nullnummer. Und
gar nicht so langweilig. Ich habe sie gesehen, Spiel so, und also es ist weiterhin das Rätsel,
aber gar nicht
warum,
so, okay.
Warum Leverkusen die Spiele nicht gewinnt. Das ist ein Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie das Torschussverhältnis am Ende war, aber sie haben Möglichkeiten. Und wir hatten das Thema natürlich nach der Verletzung von Ter Stegen auch auf unserem
19-Podcast-Tisch liegen. 19-4 Torschüsse.
19-4, aber das war die Frage, Baumann oder Nübel. Und jetzt musst du sagen, ey, was Nübel gemacht hat am Freitagabend in Leverkusen, war herausragend gut. Also wirklich, es ist eine glatte Eins gewesen, auch in vielen 1-gegen-1-Situationen unfassbar gut gewesen. Also das war richtig stark. Und Stuttgart, das war das Lustige irgendwie an der Geschichte, ist ja das Team gewesen, das Leverkusen, würde ich sagen, am meisten gefordert hat in der letzten Saison, um praktisch permanent den Kürzeren zu ziehen. Jetzt machen sie ein wirklich nicht gutes Spiel und nehmen den Punkt mit. Und das ist auch so ein Stück weit die Weiterentwicklung, würde ich sagen, beim VfB, bei all den Veränderungen, die es da gegeben hat, die du natürlich auch spürst nach den Abgängen.
Manchmal würde ich eher sagen, Fußball ist halt oft auch ein Dreckssport, ne? Das macht es irgendwie so geil, dass du regelmäßig nicht deine Belohnung kriegst oder du kriegst eine, obwohl du sie gar nicht so richtig verdient hast. Ja. Das hat Fußball, finde ich, wie eigentlich keine andere Sportart, dass das so in der Regelmäßigkeit funktioniert.
Ja, und jetzt bist du zumindest einmal heute in diesem Podcast auf einer Linie mit José Mourinho, denn da denkt er genau wie du. Es kann auch ein Dreckssport sein und wir müssen es nicht verdient haben, aber wir nehmen uns den Punkt mit und hauen ab nach Hause.
Der hat wirklich auch immer schrecklichen Fußballspiel. Aber jetzt komm, lass uns nicht schon wieder über, du willst mich doch nur ärgern. Lass mich nicht schon wieder über Mourinho ranten. Er ist ja irgendwie auch ein geiler Typ. Ich finde ihn ja auch faszinierend. Und I am José Mourinho. So, dass diese Sachen, das ist ja Popkultur geworden, was er gemacht hat. Aber wie gesagt, ich finde, es sollte halt immer nicht ins, es sollte immer irgendeinem positiven Zweck dienen und nicht einfach nur ekelhaft sein.
Ich weiß nicht, ob es positiv gewesen wäre für ihn, für die Bundesliga auf jeden Fall, wenn José Mourinho, lass uns kurz noch bei Frankfurt bleiben, jetzt den VfL Bochum übernommen hätte, denn das wäre äußerst interessant geworden. Du, die haben einen Punkt auf dem Konto über Frankfurt, ich glaube, wir müssen sie gar nicht mehr loben, die schießen 7 Tore, die jungen Leute hängen sich im Windschatten an diese ganzen Itikites und Mamouche dran. Da schießen ja Kerle, die 18 sind, Can Usun und Tore und andere, Nathaniel Brown und machen echt tolle, ein tolles Spiel. Aber sag was zu Bochum. Ein Punkt bislang. Jetzt ist Markus Feldhoff nach eben der Niederlage gegen die Bayern und diesem schlimmen Spiel in Frankfurt eben nicht mehr in der Verantwortung, sondern Dieter Hecking übernimmt. Und ist es auch dein Impuls, dass sie eigentlich nicht rettbar sind? Ja. Zu retten sind, ist wahrscheinlich das die korrektere deutsche Formulierung. Aber wenn, dann doch durch jemanden, der diese fucking Bundesliga einfach richtig gut kennt und solche Sachen ja auch schon auch mitgemacht hat.
Ja, du hast schon sehr gut zusammengefasst eigentlich. Also nicht zu retten klingt so, als hätten sie nicht alle Latten am Zaun. Deswegen finde ich nicht rettbar eigentlich eine ganz coole Formulierung. Mein Eindruck ist genau das und mein Eindruck und ich weiß, dass das die letzten Jahre fast immer genauso losging. Die sind ja nicht in einer neuen Lage. Ich glaube trotzdem, das lässt sich nicht unendlich oft wiederholen. Der Trend ist sowas von hart gegen dich. Wir können jetzt ja auch mal gucken, was eigentlich kommt, weil das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht auswendig.
Leverkusen und Stuttgart.
Ja, gute Nacht, Johanna. Dann in Augsburg. Da kriegst du mit Mühe und Not vielleicht ein 1-1 erkämpft. Werder Bremen, viel zu spielstark aus meiner Sicht. Und bei Union Berlin und dann noch Heidenheim. Sorry, ich halte das halt für absolut realistisch, dass die mit unter 5 Punkten aus der Hinrunde rausgehen. Sorry, und wann, also übers Wasser laufen kann er, glaube ich, nicht, der Dieter Hecking. So sehr ich ihn, also es ist übrigens nur die kalendarische Hinrunde, weil ich glaube, wir enden wieder nach dem 16. Spieltag, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Mega-Fan von Hecking. Ich fand ihn in Nürnberg saugeil. Ich fand seine Hecking-Mütze nach dem Wolfsburger Pokalsieg total geil. Der hat ja jetzt, der hat ja den Club in einer auch ziemlich schlingernden Phase als Sportdirektor nochmal übernommen, wieder auf die Bahn gesetzt, dann einen neuen Trainer geholt. Das war mit viel Risiko verbunden, was er da gemacht hat. Und er hat super gemacht. Aber ich glaube wirklich, also Bochum, weißt du, wir reden ja jetzt nicht davon, du musst ja erstmal in Schlagdistanz, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wieder zu St. Pauli und Kiel kommen.
Die beide übrigens gewonnen haben an diesem Spieltag.
So, und da gehen die Probleme doch schon los. Ich rede ja nicht davon, boah, ja, die sind nicht gut, aber die anderen sind ja auch nicht besser. Nein, wir reden jetzt davon, dass St. Pauli 8-mal so viel Punkte, um es etwas albern zu formulieren, es sind halt 7 Punkte mehr hat. Sorry, ich glaube nicht mal, dass die, also wenn Kiel gar nicht mehr punktet, dann ist Kiel wahrscheinlich in etwa punktgleich, wenn wir in die Winterpause gehen, wie Bochum. Ich weiß, die müssen irgendwas versuchen und ich finde auch, dass die Geschichte der letzten Jahre überragend ist, aber sie sind nochmal auferstanden von den Toten gegen ja Fortuna nach 0-3 in der Relegation, wo immer noch, glaube ich, keiner weiß, wie das eigentlich passieren konnte und haben es dann im Elfmeterschießen gezogen und jetzt ist es, glaube ich, einfach durch. Und ich sehe auch, weißt du, jetzt überlegen sie schon, nehmen wir Riemann wieder mit zurück und Lucia wird auch nicht jünger. Das war, finde ich, immer so der Fixpunkt dieser Mannschaft. Ich sehe da einfach, siehst du irgendwas, wo du sagst, die stehen am Ende zumindest auf 16 am Ende der Saison? Ich sehe es irgendwie nicht.
Ich auch nicht, bei all den Leuten, die sie abgegeben haben. Und du hast so recht mit dieser Tatsache, dass so eine Rettung auf den wirklich allerletzten Drücker in der Relegation, der ja als Mannschaft auch dann einen Push geben kann für die nächste ja Saison, aber Bernardo eben nicht dabei, weil verletzt, super wichtig. Riemann, da gab es den Zoff, musstest du den Torwart tauschen. Dann ist hier Osterhage Richtung Freiburg abgehauen. Asano ist nicht mehr da. Stöger hat gesagt, ich spiele dieses Jahr dann doch lieber bei Borussia Mönchengladbach. Und dann haut dir so eine Achse weg, die du zwingend brauchst, um in der Bundesliga irgendwie dabei sein zu können. Weißt du, also es ist ja, ich glaube, Bernardo, wenn er fit gewesen wäre, wäre der auch nach Gladbach Leute wahrscheinlich gegangen. Oder irgendwo hin. Also den wollten ja auch viele haben. Also,
Der war super stabil. Egal ob links hinten oder links innen. Absolut ja verlässlich.
Genau so. Also. Gehört absolut zu den Spielern, wo man dann auch die Saison über letzte Saison den Eindruck hatte, ja, der wird hier und da sein Zuhause finden, wenn es für Bochum runtergehen sollte. Denn der ist einfach ein wahnsinnig guter Fußballer. Insofern, ja, ja. Schmisodamus, bin ich bei deiner Prognose. Und ich glaube auch, Bochum wird sehr sicher als Letzter in die Rückrunde starten. Ich glaube, ja, Augsburg hatte unter Weinzierl mal nur, lass mich lügen, 7, 8, 9 Punkte. Also nicht zweistellig, was die Punkte angeht. Und dann haben sie sich mit ihm in der Rückrunde gerettet. Okay, die haben irgendwie krass mal eine krasse Aufholjagd hingelegt. Aber du, Wir wissen ja auch seit Jahr und Tag, dass der VfL Bochum, was den Etat angeht, also da wirklich immer auch sehr guckt, wer kommt aus der zweiten Liga hoch. Sind es große Teams, dann sind es auch wieder welche, die mehr Geld haben als wir, denn die gehören einfach zu denen. Und da spielt natürlich auch das kluge und nicht völlig riskante, abgehobene Haushalten eine Rolle. Die spielen finanziell da ganz unten mit. Die haben mit den kleinsten Etat.
Und sie haben ja auch nichts bekommen. Stöger ist, soweit ich weiß, glaube ich, frei zu Gladbach gegangen. Asano ist frei nach Spanien, wenn ich richtig bin, gegangen. Also da kannst du ja auch nichts reinvestieren. So, deswegen, das ist, das sieht nicht gut aus. St. Pauli hat jetzt natürlich, also das 2-0, ich weiß, niemand will es immer zugeben, das war ein absolutes 6-Punkte-Spiel für beide. Hoffenheim hätte sowas von einen Krater und eine Zweiklassengesellschaft draus machen können, wenn Kiel und St. Pauli beide bei 5 Punkten stehen. Auch wenn Kiel jetzt mal gewonnen hat, ich glaube, der Weg ist immer noch verdammt weit. Weil Heidenheim, das ist halt irgendwie dann genau passig. Mit Heidenheim kommen die klar, die, an denen sich alle anderen die Zähne ausbeißen. Die sind aber spielerisch nicht so viel besser. Und dann zieht Kiel die irgendwie in sein Spiel mit rein und gewinnt dann halt. Ist ja irgendwie eine geile Geschichte. Aber wie nachhaltig das ist, würde ich nochmal abwarten. Nicht, dass ich es ihnen nicht gönne. Ich will es einfach nur sehen. Aber wer jetzt halt wirklich in the mix ist, ist erstmal St. Pauli. Weil in Hoffenheim das Ding zu ziehen und damit Hoffenheim, und das habe ich, glaube ich, auch schon hier öfter mal gesagt, ich sehe, das ist die einzige Mannschaft, die ich sehe, bei dem, wie unstabil dieser Verein dasteht, dass die mit ihrem Trainer, warum auch immer, scheinbar nicht so grün sind, den ich von außen sehr, sehr cool finde. Mir ist Wolfsburg einfach ein zu guter Kader. Ich glaube zwar, dass das überhaupt nicht passt mit Ralf Hasenhüttl, je mehr ich drüber nachdenke, vom fußballerischen Ansatz, weil das ist ein Pressing-Trainer. Und wenn du eins nicht schaffst, ist dann, sorry, aber Wolfsburg meins arbeiten zu kriegen. Das ist keine Arbeitermannschaft, das ist eine hochtalentierte Mannschaft. Das passt, glaube ich, einfach nicht. Glaube ich trotzdem, dass die vom Kader her zu gut sind. Aber Hoffenheim ist jetzt für mich mittendrin. Auch viel zu gut, weiß ich auch. Aber bei Hoffenheim, das sind die einzigen, wo ich sage, Gott bewahre. Ich weiß nicht, ob die da nicht noch ewig unten drin hängen.
Kann gut sein. St. Pauli auf jeden Fall mit einem Torverhältnis von 7-11. Die haben die wenigsten Tore geschossen in der Liga. Aber die sie gemacht haben, haben sie ja dann zumindest ganz gut verteilt.
Gut verteilt.
Weil es waren ein paar in Freiburg, die zum Sieg gereicht haben und jetzt in Hoffenheim. Und da habe ich irgendwie nur rausgehört, dass sie auch gesagt haben. Und Irvine, der ein super Spiel gemacht hat, muss es gesagt haben. Ihm war klar, dass es irgendwann funktioniert. Und das Geilste ist doch bei denen auch, dass sie dran glauben. Also, dass sie anscheinend von sich selber so viel zutrauen, dass sie sagen, ja, wir können Bundesliga spielen. Und das ist ja die Grundvoraussetzung, Schmieso. Das ist wirklich die Grundvoraussetzung, um da irgendwie unten rauszukommen. Die anderen sind zu Recht da, aus welchen Gründen auch immer. Sag mir ganz kurz bitte, mit welchem Blick hast du auf den Samstagabend geguckt? Ich wäre eigentlich gern zu einer Comedy-Veranstaltung im Boxwerk gegangen, weil da mein guter Freund Simon Pierce aufgetreten ist. Aber habe ich vercheckt, dass das schon um 19 Uhr losgeht bei Nick Trachte im wunderbaren Boxwerk. Und dann habe ich gedacht, nee, und ich war mit den Jungs allein zu Hause, die wollen irgendwie auch unbedingt Leipzig gucken. Ja. Weil sie Xavi Simmons so lieben, der da gar nicht mitgespielt hat oder bewundern vielmehr. Und dann haben sie aber genau in das Gesicht von Maximilian Bayer geguckt und gesagt, oh, der sieht aber jung aus. Und dann macht der Kerl so ein Spiel und schafft es, dass der Ballspielverein Borussia in dieser Situation nach gutem Anfang 0-1 hinten dieses Spiel dreht. Also ich war beeindruckt von Borussia Dortmund. Ich habe es nicht kommen sehen, ehrlich gesagt.
Null. Mir genau wie du sagst, ich sehe dieses Spiel, ich denke mir, alter Schwede, okay, Dortmund hat begriffen, dass jetzt wirklich aber der allerletzte Zug abfährt, wenn sie heute nicht, und dann fällt wirklich aus dem gar nichts und mit einem unfassbaren Tor, den macht man einen von 30 Mal vielleicht, knallt er das Ding da unter die Latte aus schwerem Winkel. Die Vorlage ist eigentlich schon nicht machbar mit der Hacke, weil es eigentlich ein relativ toter Ball ist und es passt alles zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich nochmal genauer hingucken, weil, sorry, aber jetzt klappt das doch sicher wieder zusammen. Und gar nicht, ich habe da ja keinen Bock drauf. Ich mag den BVB ja mega, aber ich habe mir gedacht, da muss man sich doch jetzt schon wieder drauf einstellen. Und oh Gott, dann hängen die da monatelang diesen Punkten hinterher. Alter, und wie die da einfach weiter über diese Widerstände drüber marschiert sind, das ist schon, nicht, dass es das noch nie gab, aber das war in dieser Extremkonstellation, das war ein ganz fettes Ding. Das war ein ganz, ganz fettes Ding, weil damit hast du schon mal viel gebrochen, was Dortmund so annimmt. Also zum Beispiel, zum einen, dass du mal bewiesen hast, dass du so eine, am Ende der Saison wird es eine Top-3-Mannschaft sein, Leipzig, da bin ich mir ziemlich sicher, jo, dass du die schlagen kannst, dass du die spielerisch beherrschen kannst, dass du nicht komplett hibbelig wird, wenn ein Spiel dir echt reinregnet. Die hätten ja längst gegen den überragenden Peter Gulaschi das Tor machen müssen, aber sie haben es irgendwie nicht geschafft.
Jamie Gittens.
Das, ach, genau, genau. Alter, hatte der zwei dicke Dinger. Holy moly. Ja, das hinzukriegen, also ich will mich noch nicht überschlagen. Deswegen mache ich keinen Ausblick, weil dafür wurde ich von Dortmund schon zu oft eines Besseren belehrt, was ich nicht erwartet habe. Aber ich gebe es ganz offen zu, ich dachte nach dem 0-1, scheiße, die armen Kerle, ey, das haben die nicht verdient und das kriegen die jetzt auch nicht mehr rumgebogen. Wie die das rumgebogen haben, allergrößten Respekt. Dabei belasse ich es erstmal, weil ich hoffe, ich kann sie nächstes Wochenende wieder loben und muss mich dann nicht korrigieren. Aber das war, und ich glaube, dir ging es ja ähnlich, das war einfach eine krasse Leistung, wo ich nicht weiß, wo sie die hergenommen haben aus den ganzen schweren Wochen, aus denen sie kommen. Ey, die haben gegen Augsburg und Wolfsburg verloren. Ja. Come on.
Ja, also. Und das auf bittere Art und Weise in Wolfsburg mit noch 120 Pokalminuten bei all den, ja, Verletzten und den Angeschlagenen und den Halbviertel-, Drittelfitten, also super schwere Gesamtsituation, auch für Nuri Sahin natürlich. Aber ich sage dazu jetzt nichts mehr, sondern mich interessiert noch eine Sache, deswegen biege ich ab
zum Sonntag. Ich mache sie übrigens in der Konferenz gegen Mainz, das nur noch kurz, das ist mein Spiel am Samstag.
Ach schön, ich mache sie heute in der Konferenz Champions League gegen Sturm Graz.
Sturm Graz, da werde ich doch vielleicht auch mal reinschauen. Mal schauen, ob du dich im österreichischen Markt so richtig auskennst.
Du wirst überrascht sein.
Ich habe gar keine Ahnung von Sturm Graz, da kannst du mir alles erzählen. Da wirst du sicher deutlich besser drin sein.
Meister und Pokalsieger in Österreich. Meister und Pokalsieger.
Ja, das hat doch der Schicker, der jetzt in Hoffenheim ist.
Ganz genau.
Das war doch der zentrale Mann dort. Ja. Ich werde mir da noch einiges anlesen, dann werde ich auf Twitter ein bisschen rumzünden.
Stellst du Fanfragen in der Fanzone.
Das ist
sehr gut. Das ist eine sehr gute Idee. Schwieso. Wie wichtig ist dir, wenn du von außen drauf guckst, die Repräsentanz sozusagen eines Fußballvereins durch seine Menschen, durch seine Verantwortlichen, die am häufigsten in die Kamera sprechen? Ich habe Gladbach gemacht, kurz zur Einleitung, am Sonntag gegen Werder Bremen. Sie gewinnen das Ding durch einen überragenden Tim Kleindienst, der wirklich nur herausragende Sachen gemacht hat. Einen tollen Robin Hack, einen guten Player, einen super starken Franck Honorat mit 4-1. Die anderen, die ich jetzt nicht namentlich erwähne, haben auch ein gutes Spiel gemacht. Werder pennt und dann geht's dahin und schenkt sich selber die Dinger ein. Aber du hast das Gefühl bei Borussia Mönchengladbach, und da spreche ich auch von Gerardo Seoane, einem Trainer, der ganz sicher wahnsinnig viel Ahnung hat und ja auch schon ganz gute Phasen hatte, auch in Leverkusen. Und da spreche ich auch von Roland Wirkus, der da eben auch mit in der sportlichen Verantwortung steht. Du hast die nach dem Spiel im Interview bei uns und du denkst, Mensch, es kommt gar nicht an, was bei euch passiert. Und vielleicht habt ihr auch keine Lust mehr auf die, und da war auch viel im Vorfeld wieder, Stichwort soziale Netzwerke und so, und wahnsinnig viel Kritik, über die Maßen viel Kritik, denn die hatten 10 Punkte auf dem Konto bis dahin, hatten 4 Punkte aus den letzten 2 Ligaspielen geholt, hatten in Überzahl, langer Überzahl, das Pokalspiel, du hast es mitgekriegt, in Frankfurt verloren unter der Woche, und du hattest das Gefühl, da geht die Welt unter. Und es gab auch keinen, der das irgendwie dann positiv aufgefangen hat, in dem Sinne, hey, ich erkläre es euch gerne nochmal.
Die haben genauso viele Punkte wie Stuttgart.
Nur ja, die haben 13 das Punkte, die machen das gar nicht schlecht. Und auch Seoane, der hat doch Argumente, sag ich, und ich will ihn gar nicht über die Massen kritisieren, zu sagen, ja, aber hey, ich entwickle hier schon was, auch wenn das eben kleine Entwicklungsschritte sind. Aber ich weise gern nochmal darauf hin. Findest du, das ist auch die Aufgabe der Leute, das immer wieder zu tun, oder verstehst du es, wenn die anscheinend jetzt auch sagen, pass auf, ich mach's nicht mehr, weil es wird eh nicht gehört? So das Gefühl habe ich.
Ich bin da voll auf deiner Spur. Also das glaube ich, wie du es auch empfindest. Du hast es jetzt so sozusagen zwischen den Zeilen angesprochen. Ich bin da komplett bei dir. Du musst es schaffen. Das ist ganz essentiell. Also Fußball ist so im Brennglas der Öffentlichkeit. Also das kannst du genau in einer Konstellation machen, wenn du Pep Guardiola bist und es keine Fragen gibt, weil du immer alles gewinnst. Dann kannst du auf der Pressekonferenz machen, was du willst. Und Pep Guardiola hat Pressekonferenzen schon immer als Zeitverschwendung empfunden. Alle anderen Leute sollten tunlichst gucken, dass sie das Spiel mit den Medien beherrschen. Es gibt heute noch welche, die sagen, Julian Nagelsmann ist vor allem bei den Bayern darüber gestolpert, weil der ständig alleine auf dem Podium saß und weil er ein Typ ist, was ich mega an ihm schätze. Und ich hasse, dass das unsere Medienlandschaft so ist, dass so jemand dann darüber zu Fall gebracht wird, so würde ich es jetzt mal ganz hart formulieren, weil er sich dann auch zu allem äußert. Ich finde, wir sollten da mit Leuten besser umgehen, die dazu bereit sind. Aber ich nehme Borussia Mönchengladbach genauso wahr wie du. Ich muss sagen, bei Seoane, bei dem ist das für mich der hat halt so dieses typisch Schweizerische, weißt du, so ein bisschen, ich erwarte gar nichts anderes. Ich finde, dem fehlt manchmal so ein bisschen das Urs Fischerische Lächeln, das würde ihm gut tun.
Allein der mal ein Lächeln, ganz genau.
So, ja. So. Ich finde auch, der lässt einen, ich möchte so gerne mehr Fan von ihm sein, aber er lässt einen nicht so richtig an sich ran. Er wirkt einfach sehr, sehr sachlich, halt ihn auch, wie du es eingeleitet hast, immer noch für einen großen Fußballdenker. Ich glaube, der hat geile Ideen. Leider, ich verstehe das bis heute nicht, wie damals diese zweite Saison unter ihm in Leverkusen so den Bach runtergegangen ist und er dann auch sehr schnell weg war. Wer, glaube ich, der die noch interessantere Personalie ist, und hast du schon angesprochen, Roland Wirkus, da war direkt mein erster Gedanke, holy moly, jetzt ist nach 20 Jahren das Gesicht des Vereins, das Sprachrohr Max Eberl weg. Alter Schwede, das wird schwer. Das allein, weil hinten raus, der hat so viele gute Entscheidungen über 15 Jahre getroffen, dann hinten raus wurden es auch ein paar schlechtere, okay. Aber du merkst ja jetzt auch bei den Bayern, der ist ja jetzt schon, als er neulich mal gesagt hat, hier, mach einen Trainerschein. Fand ich zwar auch ein bisschen unangenehmer, aber hat er auch was von Uli Hoeneß Abteilung Attacke. Der ist halt rhetorisch so stark und man, also so, Max Eberl ist auch einer, finde ich, der dich sofort einfängt.
Ja, der lebt auf jeden Fall das Ganze so, ne? So. Also, du musst nicht alles mögen, was da gesagt wird, aber es bleibt was hängen und du hast was zum drüber nachdenken, so in dem Sinne, okay, da ist Energie und was die mit mir macht, das entscheidet jeder für sich sozusagen. Aber genau, dieses Energiesaugen, wenn man was guckt, so, dass man denkt, ja. Brauche ich nicht.
Ist total bei Roland Wirkus, ich habe mir das von Anfang an gedacht. Ich hab, glaube ich, damals sein erstes oder zweites Spiel, entweder ich habe es selber gemacht oder das hat mich halt interessiert. Deswegen habe ich in der Konferenz bei Sky in der Umgebung ganz genau hingehört und ich dachte mir da schon, okay, das ist, das ist schon so genau dieser Versatz zu Max Eberl, den ich so ein bisschen befürchtet und erwartet hatte. Da merkt man schon deutlich, dass der halt immer im Hintergrund gewirkt hat und jetzt ja in relativ alten Jahren sozusagen jetzt auf einmal ganz nach vorne springt und mit das wichtigste Sprachrohr dieses Vereins ist. Und ich finde auch, dass sich das nicht so, das hat sich nicht so krass weiterentwickelt. Ich glaube, das wäre ein Typ, ich kenne ihn persönlich nicht, mit dem könnte man wahrscheinlich herrlich sich in ein kleines Räumchen irgendwo im Borussia-Park setzen und der könnte dir wunderbar erklären, was gerade die Schwierigkeiten sind, womit sie zufrieden sind und so. Aber ich glaube auch, dass sein Naturell ist nicht dieses Richtung Kamera. So, dass ich glaube nicht, dass er da jemals ganz zu Hause sein wird. Das ist nicht die Spielwiese, die er mag. So nehme ich ihn wahr.
Aber du hast ja schon gesagt, der Quervergleich ist dann auch ein Stück weit gemein, möglicherweise eben zu einem Max Eberl, der das Ganze dann auch nach seinen Anfangsjahren super bespielt hat im Mönchengladbach. Und man hat diesen Verein immer sehr gut repräsentiert gesehen, finde ich, auch dann durch die Rosezeit und auch wenn da hakeligen Sachen sportlich und ach hier und da waren, aber ja, ich finde auch diese Kommunikation, man merkt es dann mal wieder, auch wenn viel zu schnell kritisiert wird natürlich, vor allen Dingen von was weiß ich was für Leuten in den sozialen Netzwerken, aber letztendlich ist es wichtig, wie du doch auch kommunizierst.
Ja, 100%.
Wieder. Und so, bei denen auch. Und alleine, um sich selber ein bisschen, also auch die Realität besser abzubilden, denn sie stehen nicht so schlecht da und ausgegeben, und dann lasse ich das Thema Gladbach auch, war ein einstelliger Tabellenplatz in dieser Saison, den haben sie aktuell. Also sie haben was, worüber sie positiv sprechen können. Und es waren viele Leute auf dem Platz, die eine gute Form hatten. Und es gibt in Zeiten dieser Vielspielerei, und du hast Rodri, wir haben über Rodri gesprochen, der mehr gespielt hat als jeder andere Mensch auf diesem Planeten wahrscheinlich, gibt es einfach ja auch gute Argumente, warum es mal auf, mal abgeht und so. Und ich meine, wie viele Trainer erleben wir gerade, Schmizo, die kaum trainieren können. Nuri Sahin, Sebastian Hoeneß, alle die in der Champions League vertreten sind, auch Kompanie und. Es ist einfach sau schwierig für die Trainer, würde ich sagen. Liegenübergreifend, wirklich immer die Impulse setzen zu können, die man als Trainer gerne setzen möchte. Aber ja.
mit einer guten Kommunikation holst du dir halt so ein bisschen Verständnis und auch ein Stück weit die Deutungshoheit zurück. Jo. Das ist halt das, was, was fehlt. Ich mache jetzt ganz hart den Cut angesichts der fortgeschrittenen Zeit, weil Kommunikationsdeutungshoheit, das ist übrigens auch was, wo Erik ten Hag schlussendlich, oder ten Hag heißt er auf Niederländisch, aber ich finde das immer ein bisschen albern, weil ich finde, das klingt auf Deutsch so komisch, wenn man das so, deswegen Erik ten Hag für mich. Der war auch immer so, dass du immer das Gefühl hattest, nach richtig geilen Siegen, die es ab und an mal kam, der hat diese Energie nicht transportieren können durch die Kameralinse durch. Nach Spielen hattest du immer das Gefühl gehabt, ey, also weißt du, so ein Spiel, wo du 80 Minuten unterlegen bist und dann hast du mal eine 10-Minuten-Phase mit 2 Chancen, am Ende verlierst du 0-3. Dann hat er nur versucht, über diese 10 Minuten zu reden. Ah, wenn wir da das Tor machen, dann kann das vielleicht schon nochmal sein, dass wir, also rede da nicht, aber ich wollte jetzt holländisch mit holländischem Einschlag
sprechen. Hat wunderbar funktioniert, du arbeitest doch ab und zu in Holland.
Oh Gott, das war schrecklich, oh Gott, bitte streich das aus eurem Gedächtnis. Also ja, irgendwie, der hat dieses Spiel mit den Medien, er wirkte dann auch, der ist eh so ein, wo kommt der aus Ost, aus dem östlichen Teil der Niederlande, da gelten die Leute auch eher als verschlossen, so, das hat ihm alles nicht geholfen und fußballerisch, ich habe jetzt noch mal ein paar Zahlen gelesen, Jan, ich gebe jetzt mal eine mit, also zum einen in kurz, warum ist Ten Hag nicht mehr da und warum ist das richtig so, die krumpeln da jetzt seit 2,5 Jahren rum mit einem Budget, wo die können heilfroh sein, dass es den FC Chelsea gibt. Sonst würde nämlich jeder sagen, guck dir das mal an, was Manchester United an Kohle rausbrät. 600 Millionen Pfund, das sind 700 Millionen Euro, hat Ten Hag in seiner Ära von 2,5 Jahren ausgegeben. Das ist unfassbar. Wenn es nicht Chelsea da oben drüber mit 1 Milliarde gäbe, würdest du sagen, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr gebt ja so viel mehr Geld aus als alle anderen. Ich glaube, das rettet United echt gerade ein bisschen den Arsch, dass man nicht noch mehr drüber spricht, über diese absurden Summen. Mal gucken, wie sich das jetzt bei Chelsea wieder einrenkt. Ich habe eine Zahl gelesen, Jan. Du kennst ja, ich bin mal gespannt, was du da schätzen würdest. Der war jetzt knapp 2,5 Jahre in der Premier League verantwortlich. Das sind also 38, 76, sagen wir mal 90 Spiele ungefähr, wird er in der Premier League gecoacht haben. 90 Spiele, Manchester United. Was schätzt du? Und ich finde, das ist die entlarvendste Zahl für mich, die es gibt. Was schätzt du, ist das Torverhältnis der Ten Hag-Tabelle? Also wie viele Tore hat Man United in diesen 90 Spielen, die es ungefähr gewesen sein werden, mehr geschossen als kassiert?
Das ist eine Diskussion, die man gerne in Spanien geführt hat, rund um Diego Simeone, wo es auch Jahre gab, wo sie einfach kaum Tore geschossen haben. Aber wir wissen, die haben immer gut verteidigt. Das hat Manchester United nicht gemacht. Ich sage, wenn es dann 90 Spiele sind, ist es erschreckenderweise ein Torverhältnis von 145 zu 140. Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Also man würde ja eigentlich denken, komm, bei der Qualität oder Manchester United, Qualität lasse ich weg. Manchester United, die machen doch zwischen 2 und 3 Tore pro Spiel. Das müssen die doch, wenn die sich Højlund kaufen für 70 Millionen Euro und Antony für 780 Millionen, dann werden die doch liefern. Aber ne,
ich. So, du bist schon völlig auf der richtigen Fährte. Ich fand's krass, dass du da so nah, ich hätte selbst bei allen schlecht, also ich, wenn mir jemand gesagt hätte, schätze es mal eher konservativ, hätte ich es immer noch nicht so geschätzt. Ich gebe nochmal als Vergleich, ne, die Bayern haben jetzt, und genau wie Leipzig, das sind die zwei, die oben stehen, die haben jetzt 9 Spiele gespielt. Also wir reden genau von einem Zehntel zu dem, was Ten Hag ungefähr da gespielt hat. Bayern hat plus 25, Leipzig hat plus 10, Frankfurt hat plus 9, Leverkusen hat plus 5. Da siehst du schon so, wie viele Tore mehr, was ist ein Torverhältnis, was Teams haben, hochgerechnet. Mhm. Bei den Bayern ist ein bisschen extrem, aber sagen wir mal eine gute Zahl.
Das wäre plus 250.
Genau, das ist zu viel, aber eine gute Zahl für so eine Ära. Ich glaube, Manchester City hat 140 Tore plus, also 140 Tore mehr als der Gegner. Liverpool, Arsenal sind so um die 100. Und bei Manchester United sind es einfach 11. Es sind einfach mit 600 Millionen Pfund Neuzugängen 11 Tore mehr als der Gegner, die er reingeballert hat über 2,5 Jahre. Ich finde das unfassbar. Also wirklich, das ist, als ich die Zahl gelesen habe, weil punktemäßig kam er immer noch ganz gut raus. Der hat die 5 meisten Punkte geholt, nur Aston Villa und natürlich die 3 ganz großen City, Liverpool, Arsenal, die haben deutlich mehr Punkte. Okay. Dann kommt Aston Villa, dann kommt Man United. Aber die Wahrheit liegt, finde ich, mehr in diesem Torverhältnis, an dem man merkt, dass Ten Hag dort niemals eine spielerische Konstanz und einen überzeugenden Spielstil reinbekommen hat bei Man United.
Ja. Jetzt, wo du natürlich so genau wusstest, geografisch, wo er herkommt, was denn mit dem los ist, wo kommt Ruud van Nistelrooy her aus den Niederlanden, der ihn gerade vertritt? Und dann kommt Ruben Amorim ab 24. Genau, November oder so, ne?
Ruben Amorim, über den können von wir
Sporting,
dann
ja.
Oh Gott, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, also ganz toller Trainer, hat sich aber auch so ein bisschen uncool dort verabschiedet, das ist auch nicht ganz rund. Wo kommt Ruud van Nistelrooy her? Ich sag dir, keine Ahnung. Aber der zum Beispiel hat es tut sich natürlich auch leicht, nach einem ganz ordentlichen 1:1 gegen Chelsea, was auch so in Ordnung war, in seinem ersten Spiel. Er hatte 5:2 im League Cup gewonnen.
Ruud van
Nistelrooy,
ne?
Hat einen coolen Eindruck gemacht. Genau, Leicester, okay, haben sie aus dem League Cup rausgeballert mit 5 Toren. Ja, Ruud van Nistelrooy ist eine geile Socke und ich glaube, bei dem sagen auch alle im Old Trafford, so viel kann der gar nicht falsch machen in den 3 Spielen, die er jetzt coacht, dass irgendwer sagen würde, oh Ruud, du bist auch nicht mehr wie früher oder so. Dafür lieben die ihn viel zu sehr für seine Tore von vor 20 Jahren.
Ich kann nur eine Sache zu Ruben Amorim sagen. Ich war mit Sandro Wagner im Sportingstadion bei der Champions League, ist auch schon wieder eine Weile her, gegen Borussia Dortmund. Und in der Vorbereitung hat er sehr geschwärmt, weil er sich dann auch sehr mit ihm befasst hatte. Und der macht da einen sehr guten Job, gar keine Frage. Gespannt kann man sein. Ja. Du wirst es verfolgen, Schmizo, nachverfolgen, ob der es dann schafft, letztendlich.
Ja.
United eben diesen Schritt dann doch weiter zu bekommen als Erik ten Hag.
Ich höre auch nur Gutes von ihm. Ich traue mir da keine Prognose, weil es hat seit Sir Alex niemand geschafft. Nicht mal ansatzweise.
Also, sag ganz kurz, die haben 1:1 jetzt gespielt gegen Chelsea, ne?
Ja, genau.
Okay.
Das war auch ein gutes Spiel.
Ja. Okay.
Also ein gutes Spiel von United. Die waren absolut auf Augenhöhe mit Chelsea. Das Ergebnis ging total in Ordnung. Und Chelsea ist gut dabei. Chelsea hat alle Chancen, einen Top-4-Finish hinzukriegen. Ich bleibe immer noch dabei, auch wenn Arsenal gerade echt durchhängt. Die haben schon wieder verloren. City hat, wie gesagt, das gegen Bournemouth. Aber Bournemouth ist echt gut. Die haben auch schon gegen Arsenal gewonnen vor 2 Wochen. Liverpool ist der große Nutznießer des Spieltags. Die haben 0:1 gegen Brighton gedreht, was eine Hausnummer ist. Bei Brighton unter Hirzler haben, glaube ich, einige mitbekommen, richtig gutes. Liverpool ist jetzt Tabellenführer. Liverpool ist richtig überzeugend. Bei City habe ich meinen Hottake ja schon rausgehauen. Arsenal zerscheppert es gerade richtig. Ich glaube, das hat viel mit dem Fehlen von Ødegaard zu tun. Deswegen experimentiert Arteta da auch viel rum. Nicht mehr 4-3-3 gerade, sondern 4-4-2 jetzt. Bin mal gespannt, wie schnell sie das gelöst kriegen. Und Chelsea könnte der Nutznießer sein. Chelsea macht gerade den stabilsten Eindruck, außer den 3 recht offensichtlichen, auf den Top-4-Finish. Auf Platz 3 steht übrigens gerade Nottingham Forest.
Geil.
Die werden da aber nicht stehen bleiben.
Ich habe ein paar Highlights gesehen von denen. Okay, aber wenn du das sagst, dann bleiben sie da nicht.
Machen wir noch schnell den Schwenk nach Spanien.
Ja, aber der dauert 10 Sekunden.
Wissen?
Du musst nur wissen, dass sie ganz andere Themen gerade haben als Fußball. Hansi Flick hätte auch gern gehabt, dass auch Barca nicht hätte spielen müssen aufgrund dieser Katastrophe rund um Valencia, ganz genau. Barca hat aber gespielt zu Hause gegen Espanyol, das Derby 3:1 gewonnen. Und Dani Olmo 2 Tore gemacht, Lamine Yamal einen wunderbaren Pass gespielt zu einem der Tore. Und Rafinha hat noch ein Tor gemacht. Sie haben jetzt 9 Punkte Vorsprung auf Real Madrid, das eben nicht gespielt hat, weil ich meine, die wären bei Valencia dran gewesen. Und du, das ist es zu Spanien, würde ich sagen.
Okay, da sind wir bei same old so ein bisschen. Dann sag noch schnell, Jan, ich habe schon gesagt, mein Fußballeinsatz, du hast deutlich mehr. Ich habe Mainz gegen Dortmund am Samstag. Was steht bei dir an?
Heute eben Dortmund zu Hause gegen Sturm Graz in der Konferenz. Morgen Einzelspiel, Roter Stern Belgrad gegen den FC Barcelona. Und am Sonntag mache ich auch Bundesliga. Und das ist das Spiel um 15.30 Uhr. Augsburg gegen Hoffenheim.
Ah, okay.
Oh. 11 gegen 16.
Da hat Hoffenheim jetzt richtig Stress. Junge, die haben jetzt richtig Stress.
Ja.
Nach dem Ding bin ich sehr gespannt. Das wird, glaube ich, auch kein spielerisches Glanzlicht, aber das wird für beide extrem. Ist auch wieder so. Augsburg kann sich da eigentlich schon wieder mit einem Sieg komplett entfernen. Dann haben die wieder gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Und Hoffenheim kann es richtig zerknistern. Das ist, da steckt einiges drin.
Ihr habt eine gute Konferenz, sage ich nur zum Abschluss. Mit Bremen, Kiel, Mainz, Dortmund, Bochum, Leverkusen, St. Pauli, Bayern. Also es sind zwar nur 4 Spiele, aber super Spiele.
Die Dicken sind vertreten mit Bayern, Dortmund und Leverkusen und hinten raus dann Leipzig spielt dann das 18:30 Spiel. Ja, das wird ein schöner Sonntag. Das wird ein schöner Sonntag. Aber was ist das denn für eine Frechheit? Was ist das denn für eine Fehlbesetzung, dass du nicht Stuttgart gegen Frankfurt machst?
Jetzt sehe ich erst. Nein.
Du müsstest doch Stuttgart gegen Frankfurt machen, verdammt nochmal. Nein,
überhaupt nicht. Ich bin sehr gut aufgehoben bei Augsburg gegen Hoffenheim, denn mit denen hatte ich noch nicht das Vergnügen in dieser Saison. Und da ist dann auch jeder mal dran. Und du weißt, wie es ist, Schmizo, nicht, dass dich das häufig ereilt, dass es die kleinen Spiele in der Konferenz sind. Aber ich meine, Buschi hätte das gesagt am Wochenende. Es sind häufig die Spiele, wo du irgendwie auf der Verpackung nicht unbedingt denkst, okay, geil, wenn ich die aufmache, dann wird es einfach wahnsinnig gut schmecken, die dann was Besonderes sind. Und du hast es gesagt, Hoffenheim, 16. gerade. Ja. 0-2 gegen St. Pauli verloren und Augsburg kann auch die Punkte gut brauchen. Ich freue mich total drauf. Das ist total gut.
Trotzdem, bei mir hättest du Stuttgart-Frankfurt gemacht, sage ich dir, wie es ist, weil du bist ja immerhin der offizielle Kommentator von EA Sports FC. Ja, das sollte man ja
25.
auch nicht vergessen.
Ganz genau.
Gut, du hast natürlich auch den leichtesten Job der Welt, weil du beerbst Frank Buschmann. Also da ist alles, was man macht. Besser als davor.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben ein, zwei Leute geschrieben, sorry, aber wir wollen Buschi zurück. Ich konnte nur schreiben, vollstes Verständnis für diese Meinung. Ich bin ganz bei euch.
Ja. Er ist ja auch ein außergewöhnlicher Typ. Das ist gemein, wenn ich hier über ihn lästere und er nicht antworten kann. Das sollte ich mir abgewöhnen, aber ich kann es irgendwie nicht. Jan, mein Lieber, ich wünsche dir eine geile Woche und euch danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao. Genau so von mir. Ciao, ciao. Lauschangriff. Ja, das ist